Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Ich möchte Ihnen sagen, dass ich entsetzt darüber bin, dass auch in Köln einige anscheinend noch nicht verstanden haben, wie ernst die Lage ist. Es geht darum, dass wir soziale Kontakte auf das Notwendigste reduzieren. Ein Kaffee oder ein Kölsch mit Freunden in der Sonne mag verlockend sein, aber es ist jetzt nicht mehr möglich.
Ein deutlicher Appell da von Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker per Videobotschaft versendet. Solche Sätze und Botschaften, die hören wir zurzeit häufiger, immer öfter versehen mit dem Hinweis, wenn die vielen Warnungen nichts bringen, dann könnte es bald tatsächlich offizielle Ausgangssperren geben. Tatsächlich wird darüber in Berlin intensiv beraten. Wir berichten gleich. Neben den aktuellen Zahlen und Entwicklungen zu Corona hören wir außerdem, welche Fortschritte es gibt beim Versuch, Firmen und Selbstständigen über diese Krise hinweg zu helfen. Und wir schauen uns an, wie der Bundesinnenminister gegen die sogenannten Reichsbürger vorgeht. In unserer Reihe Hintergrund lautet das Thema heute ausgedient, die Deutsche Telekom und ihr Umgang mit älteren Mitarbeitern. Läuft hier bei uns ab 7:20, also gleich nach dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Armbruster, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Viele klare Worte haben wir schon gehört in dieser Corona-Krise. Von der Bazooka war da die Rede, mit der die Wirtschaft unterstützt werden soll. Und immer wieder das berühmte Mario Draghi-Zitat, whatever it takes. Jetzt hat auch die aktuelle EZB-Chefin Christine Lagarde klargemacht, dass sie den Euro auch durch diese Krise bringen will, mit einem Anleihekaufprogramm. 750 Milliarden Euro will die Europäische Zentralbank dafür locker machen. Mischa Ehrhardt hat die Einzelheiten.
Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliches Handeln, twitterte EZB-Chefin Christine Lagarde, nachdem die Europäische Zentralbank in der Nacht ein neues, historisch noch nie dagewesenes Anleihenkaufprogramm angekündigt hatte.
Das ist eine Lehre aus der globalen Finanzkrise 2008, 2009. Man will eine Abwärtsspirale verhindern. Man will gar nicht erst, dass es zu Zweifeln in Finanzmärkten kommen, als man will eine Finanzmarktpanik erst überhaupt nicht entstehen lassen,
sagt der Präsident des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung DIW Marcel Fratscher. Lagarde unterstrich, dass es für sie kein Limit beim Einsatz für den Euro gebe. Mindestens bis Jahresende will die EZB Anleihen im Volumen von 750 Milliarden Euro aufkaufen, wenn nötig auch mehr oder über einen längeren Zeitraum hinweg. Zuvor hatte die Notenbank bereits Aufkäufe bis Jahresende in Höhe von 120 Milliarden Euro verkündet. Erstmals plant die EZB, auch kurzfristige Unternehmensanleihen aufzukaufen. Die waren bei den bisherigen Aufkaufprogrammen ausgeschlossen, weil in ihnen Risiken stecken. Aus Berlin kamen von Seiten der Bundesregierung positive Reaktionen auf die Ankündigung der Notenbank. So sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im Deutschlandfunk.
Nun, es ist eine sehr weitreichende Maßnahme der Europäischen Zentralbank, die zum Ziel hat, das Vertrauen internationaler Finanzmärkte zu stärken. Diese Maßnahme ist getroffen worden und ich hoffe, dass sie heute auch dazu führt, dass an den Märkten klar wird, Europa wird seine Interessen wahren und Europa ist entschlossen, diese Krise zu überwinden.
Der stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke, Fabio De Masi, kritisierte das Anleihekaufprogramm als nicht ausreichend. Zudem berge es die Gefahr von unerwünschten Nebenwirkungen. Vor wenigen Tagen hatte die EZB bereits Maßnahmen beschlossen, um in der Corona-Krise das Finanzsystem liquide zu halten. Mit den neuen Maßnahmen dürfte die EZB auch darauf abzielen, das besonders von der Virusepidemie betroffene Italien zu unterstützen. Das Land ist hoch verschuldet. Sollte Italien ins Straucheln geraten, droht eine neue schwere Euro-Krise.
Das Ziel, das wir alle gemeinsam haben, ist zu verhindern, dass der Euroraum insgesamt in eine Schieflage kommt. Und das kann geschehen natürlich oder könnte geschehen, wenn einzelne Mitgliedstaaten in eine schwierige Situation geraten,
sagte Altmaier. Wie tief die Krise wirtschaftlich ausfallen wird, kann in diesen Tagen noch niemand seriös abschätzen. Das DIW sieht es aber als wahrscheinlich an, dass die Auswirkungen stärker sein werden als nur ein kurzfristiger Wirtschaftseinbruch mit anschließender Erholung. DIW-Chef Marcel Fratscher hält deswegen eine koordinierte und entschlossene europäische Krisenstrategie für dringend notwendig. Man dürfe nicht die Fehler der Vergangenheit machen, wo Europa wenig Einigkeit zeigte im Bewältigen von Krisen und sich hinter den Geschützen der Zentralbank bildlich weggeduckt hat.
Diesen Fehler dürfen wir nicht nochmal machen. Also deshalb ist gerade die Politik, auch die Bundesregierung hier in der Verantwortung, eine europäische Lösung herbeizuführen. Und die kann nicht heißen, die EZB soll bitte mal handeln und die Politik kann sich dazu nicht durchringen.
Wie schwierig die Lage ist, zeigt auch, dass das IFO-Institut zum ersten Mal außerhalb der geplanten Termine seinen IFO-Geschäftsklimaindex veröffentlicht hat. Die Erwartungen in den Führungsetagen der deutschen Unternehmen für die kommenden Monate hätten sich verfinstert wie nie zuvor, stellen die Wirtschaftsforscher in München fest. Auch das dürfte die EZB bewogen haben, quasi über Nacht ihre Gefahreneinschätzung zu ändern. Und nun, wie andere Zentralbanken auch, mit allen Mitteln gegen die möglichen wirtschaftlichen Verwerfungen vorzugehen.
Mischa Erhardt über das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank. Überall in Deutschland wird gerade das öffentliche Leben runtergefahren. Überall zu hören der dringende Appell der Virologen und Experten, Kontakte so weit wie möglich einzustellen. Einfach nur, damit sich das Coronavirus nicht weiter ausbreiten kann. Aber trotzdem sind überall im Land immer noch Partys zu sehen oder auch Treffen von größeren Menschengruppen. Häufig sind das Teenager oder junge Erwachsene. Immer öfter kommt deshalb der Ruf nach offiziellen Ausgangssperren, so wie es sie schon in Italien gibt und in einigen anderen europäischen Ländern. Wie sich das Virus ausbreitet und welche Schritte die Bundesregierung heute eingeleitet hat, das sagt uns Johannes Kuhn.
Der Krisenzustand wird Deutschland eher viele Monate statt viele Wochen begleiten. Das sagt Gesundheitsminister Jens Spahn, der gerade deshalb in der Seniorenpflege das Pflegepersonal entlasten möchte.
Die Arbeitsbelastung der Pflegerinnen und Pfleger zu reduzieren, haben wir beschlossen, die Pflege von jeder nicht unbedingt notwendigen Form der Bürokratie zu entlasten in dieser Zeit.
So wird der Pflege-TÜV zur Bewertung von Pflegeeinrichtungen bis Ende September ausgesetzt. Auch der Personalschlüssel gilt nicht mehr. Die Pflegestufe-Einstufung soll telefonisch möglich sein. Spahn appellierte erneut an die Bevölkerung, in der Krise nicht nur an sich zu denken, sondern auch an diejenigen, die zu Risikogruppen gehören oder gerade die Grundversorgung gewährleisten.
Die einfachste Form des Mithelfens ist eigentlich ganz einfach, ist zu Hause bleiben, wenn es eben geht. Und wenn es nicht geht, möglichst ein Stück Abstand halten zu den anderen. Und wenn wir das miteinander machen, dann werden wir es schaffen, das Virus so auch zu verlangsamen.
Die Johns Hopkins University zählt knapp 14.000 Corona-Fälle für Deutschland. Der Aufruf, das öffentliche Leben herunterzufahren und soziale Kontakte zu vermeiden, war in den vergangenen Tagen dennoch nicht überall angekommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte deshalb schärfere Maßnahmen nicht ausgeschlossen. Ein nächster Schritt könnte eine Ausgangssperre sein. In der oberpfälzischen Kleinstadt Mitterteich ist eine solche Ausgangssperre seit gestern Nachmittag bereits Realität. Nach einem Starkbierfest waren dort 25 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dort und in zwei nahegelegenen Kommunen dürfen die Menschen jetzt nur noch mit triftigem Grund das Haus verlassen. Die Polizei führt Kontrollen durch. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnte am Donnerstag in seiner Regierungserklärung vor einer bayernweiten Ausgangssperre.
Wenn sich so viele Menschen nicht freiwillig beschränken, dann bleibt am Ende nur eine bayernweite Ausgangssperre als einziges Instrument, um darauf zu reagieren. Das muss jedem klar sein.
Auch der saarländische CDU-Ministerpräsident Tobias Hans forderte eine schnelle und harte Ausgangssperre, sollten Bürger den Auflagen nicht folgen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann schloss härtere Maßnahmen zumindest nicht aus. Nordrhein-Westfalens Landeschef Armin Laschet betonte, noch gäbe es die Möglichkeit, Ausgangssperren zu vermeiden. Klaus Reinhardt, Präsident der Deutschen Bundesärztekammer, wiederum warnte vor den psychologischen Belastungen, die eine Ausgangssperre für die Bevölkerung bedeuten würde. Er sagte dem Deutschlandfunk:
Das Instrument der Ausgangssperre halte ich schon aus psychologischen Gründen für nicht sinnvoll, weil ich die Auffassung habe, dass die Belastung der Gesamtbevölkerung im Rahmen der Bewältigung der Corona-Krise und ihrer Folgen auch jenseits der eigentlichen gesundheitlichen Versorgung der betroffenen Erkrankten schwer genug zu schultern ist.
Ärzte und medizinische Mitarbeiter können unterdessen zumindest auf den dringend benötigten Nachschub mit Atemschutzmasken hoffen. Das Gesundheitsministerium hat inzwischen 10 Millionen Masken an die Bundesländer und die Kassenärztliche Vereinigung übergeben. Auch Italien erhielt aus Deutschland medizinische Hilfsgüter, darunter Beatmungsgeräte.
Johannes Kuhn war das mit seinem Bericht aus Berlin. Die Virologen weisen zurzeit ja immer wieder darauf hin, dass die eigentliche Corona-Krise uns wahrscheinlich erst noch bevorsteht. Dann nämlich, wenn die Zahl der Erkrankten deutlich nach oben schießt und die Krankenhäuser an ihr Limit kommen, wobei viele Kliniken da jetzt wahrscheinlich schon sind. In solchen Zeiten gibt es bei uns in Deutschland eine wertvolle Reserve. Das ist die Bundeswehr. Die Bundesverteidigungsministerin hat heute die Frauen und Männer in Uniform darauf vorbereitet, dass ihnen da ein längerer Kriseneinsatz im Inland bevorstehen könnte. Klaus Remme.
Annegret Kramp-Karrenbauer kam zusammen mit dem Generalinspekteur Eberhard Zorn, dem ranghöchsten Soldaten des Landes, in die Bundespressekonferenz. Sie setzte den Ton folgendermaßen.
Uns allen muss bewusst sein, dass dieser Kampf gegen das Virus ein Marathon ist. Und wir bereiten uns darauf vor, dass dann, wenn die Durchhaltefähigkeit auch der zivilen Kräfte an eine Grenze kommt, die Bundeswehr insbesondere mit ihren Assets zur Verfügung steht.
Im Mittelpunkt standen drei Fragen. Wie sichert die Bundeswehr ihren Kernauftrag? Wie kann sie in der aktuellen Krise helfen? Und wie organisiert sie zusätzliche Kräfte? Die Auslandseinsätze laufen weiter, so Annegret Kramp-Karrenbauer. Der Generalinspekteur ergänzte:
Wir respektieren dort natürlich überall die jeweiligen Forderungen mit Blick auf Quarantäne und Gesundheitsschutz der jeweiligen Einsatzländer.
Im Rahmen der üblichen Kontingentwechsel werden Quarantänephasen eingearbeitet, auch für die Soldaten, die von Deutschland aus ins Ausland gehen.
Das ist deshalb wichtig, damit wir in Länder, die über kein funktionierendes Gesundheitssystem verfügen, nicht noch zusätzlich den Virus einschleppen. Wenn Sie sich vorstellen, unsere Kräfte in Mali, bei der Situation in Mali, dass wir sozusagen noch Corona-Infizierte dort hineinbringen würden, das ist unverantwortlich. Deswegen muss das sehr gut auch untersucht werden.
Die konkreten Fallzahlen für die Bundeswehr lauten 397 begründete Verdachtsfälle, bestätigte Fälle 52. Eine konkrete Ankündigung gab es mit Blick auf den Einsatz im Irak. Der multinationale Ausbildungseinsatz war aufgrund der Corona-Krise vorerst ausgesetzt worden.
Vor diesem Hintergrund haben wir unsere Soldaten jetzt zunächst in Erbil zusammengeführt. Alle die Soldaten, die bisher nur in der Ausbildung gebunden waren und jetzt damit keinen Auftrag mehr haben, die werden wir spätestens in der nächsten Woche dann nach Hause holen.
Schon jetzt hilft die Bundeswehr bei der Bekämpfung von Corona. Stand heute sind Medikamente, Beatmungsgeräte und Schutzmasken in Höhe von über 240 Millionen Euro beschafft worden. Ein Ende ist nicht in Sicht. Gleichzeitig reicht das Hilfsspektrum bis zur Versorgung gestrandeter Lkw-Fahrer vor der deutsch-polnischen Grenze. Künftige Aufgaben könnten den Schutz von kritischer Infrastruktur betreffen.
Wenn es zum Beispiel darum geht, ganz konkret ein Wasserwerk, das zurzeit von einem privaten Wachdienst bewacht wird und wo der private Wachdienst aufgrund von Infektionen einfach ausfällt, dann ist zum Beispiel die Frage, kann die Bundeswehr das übernehmen?
Befürchtungen, die Bundeswehr könnte polizeiliche Aufgaben wahrnehmen, wehrte der Generalinspekteur mit Blick auf das Grundgesetz ab.
Wir haben also hier eine ganz klare Limitierung durch unsere rechtsstaatlichen Vorgaben. Also es braucht sich keiner Sorgen machen, dass die Bundeswehr Corona-Partys auflöst oder Ausgangsbeschränkungen überwacht.
Zusätzliche Kräfte erhofft sich die Truppe durch den verstärkten Einsatz von Reservisten. 75.000, so schätzte heute die Verteidigungsministerin, seien sofort ansprechbar. Auf einen Aufruf im Sanitätswesen hatten sich über 2.300 Reservisten gemeldet. Knapp 1.000 davon will man nun zeitnah einsetzen.
Klaus Remme über die Rolle der Bundeswehr in der Corona-Krise. Viele Unternehmen und auch viele Selbstständige schlagen schon seit Tagen Alarm. Diese Corona-Pandemie, die könnte bei uns in Deutschland unzählige Firmen und Existenzen vernichten. Ganz einfach, weil geschäftlich wochenlang nichts läuft. Die Bundesregierung plant jetzt offenbar ein Milliardenprogramm, um in solchen Fällen schnell zu helfen. Aber wie genau das aussehen soll, darüber wird noch debattiert in Berlin. Theo Geers verfolgt das.
Die Kleinen bekommen ein ganz großes Hilfspaket. 40 Milliarden, vielleicht sogar 50 Milliarden Euro will die Bundesregierung bereitstellen. Geholfen werden soll den Ein-Mann- und Ein-Frau-Unternehmen, die als Therapeuten und Heilpraktiker, Musiker, Fensterputzer, Fahrschullehrer oder Schausteller jetzt keine Kunden, Behandlungen oder Auftritte mehr haben. Geholfen werden soll Unternehmen, die außer einem Lieferwagen, einem Instrument oder einer angemieteten Praxis oft nur sich selbst als Kapital einsetzen können. 4 bis 5 Millionen Betroffenen soll geholfen werden, aber weil unzählige Details noch offen sind, vertagte sich das Krisenkabinett auf den Abend. Dabei steht Wirtschaftsminister Altmaier im Wort, es soll schnell gehen, versicherte er am Morgen im Deutschlandfunk.
Entscheidend ist, dass wir schnell und unbürokratisch helfen. Dafür können auch Zuschüsse in Betracht kommen. Ob man das einen Notfallfonds nennt oder ob man es anders organisiert, das werden wir gemeinsam in der Bundesregierung in den nächsten Stunden diskutieren und entscheiden.
Heute Abend soll das Hilfspaket in den Grundzügen stehen. Am Montag will das Bundeskabinett dann auf einer vorgezogenen Sitzung die Gesetze auf den Weg bringen, damit der Bundestag, er hat das Haushaltsrecht, auch noch nächste Woche im Eilverfahren alles verabschieden kann.
Es gibt natürlich laufende Betriebsmittelkosten, die völlig unabhängig davon sind, ob gerade Gewinne gemacht werden, ob Umsätze stattfinden. Denken Sie an Ladenmieten beispielsweise. Und da muss man sehen, was kann abgedeckt werden durch die Betriebsmittelkredite und wo muss man gegebenenfalls auch bereit sein, verlorene Zuschüsse zu zahlen.
Auf Bundesebene wird derzeit nicht nur gerungen, ob es bei der Übernahme von laufenden Betriebskosten eher um Zuschüsse oder doch rückzahlbare Überbrückungshilfen oder einen Mix aus beidem geht. Thema ist auch der Vorschlag von Arbeitsminister Heil, Solo-Selbstständige mit Mini-Einkommen, die jetzt noch weiter zurückgehen oder ganz wegbrechen, einen leichteren Zugang in die Grundsicherung zukommen lassen zu können, etwa indem für die Zeit der Krise auf die sonst notwendige Vermögensprüfung verzichtet wird. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder treibt dabei den Bund und die anderen Länder fast schon vor sich her. Denn Bayern hat bereits so ein Hilfsprogramm. 10 Milliarden Euro ist es schwer. Seit heute können Anträge gestellt werden, morgen soll das erste Geld fließen.
Es geht um die kleineren Betriebe bis hin zu Ein-Mann-Unternehmen. Wir lassen sie nicht allein. Sie erhalten eine schnelle und unbürokratische Soforthilfe von bis zu 30.000 Euro, die nicht zurückgezahlt werden muss. Das ist kein Kredit,
betont Söder am Vormittag, wobei 30.000 Euro Soforthilfe an Unternehmen gehen mit über 250 Beschäftigten. Wer bis zu 5 Mitarbeiter hat oder als Solo-Selbstständiger arbeitet, kann maximal 5.000 Euro bekommen, um erstmal in puncto Lebensunterhalt, aber auch mit Blick auf Mietzahlungen, Leasing oder Kreditraten über die Runden zu kommen. Dabei verdüstern sich die konjunkturellen Aussichten weiter. Der IFO-Index, der die Stimmung in tausenden Unternehmen misst, stürzte heute um fast 9 auf nur noch 87,7 Punkte ab.
Es wird eine sehr harte Rezession werden,
sagt dazu IFO-Präsident Clemens Fuß und rechnet vor, schrumpft die Produktion wegen Corona einen Monat lang um die Hälfte, schrumpft die deutsche Wirtschaft, aufs Jahr gerechnet, um 4%. Dauert es länger, würde es zweistellig.
Theo Geers berichtete. Wir berichten in diesen Tagen natürlich viel über die Corona-Lage in Deutschland, die sich überall immer deutlicher bemerkbar macht. Allerdings ist diese Krise in vielen anderen europäischen Ländern schon viel weiter fortgeschritten. Wie sich das Virus und das Krisenmanagement in unseren Nachbarländern entwickelt, das beobachtet Paul Vorreiter.
Sie sind der Sehnsuchtsort vieler Touristen, vor allem wenn die Temperaturen wieder steigen. Doch zurzeit gefällt es den französischen Behörden gar nicht, dass sich Menschen an den Mittelmeerstränden massenhaft ansammeln. Deshalb haben die zuständigen Präfekten alle Strände erstmal gesperrt. Auch die Insel Korsika ist von der Maßnahme betroffen. Den Bewohnern fällt es sichtlich schwer, sich an das Kontaktverbot zu halten. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner hat dafür kein Verständnis.
Les mesures sont claires, restez chez vous.
Ich glaube, die Regeln sind klar. Bleibt zu Hause. Alle Franzosen verstehen das, aber es gibt Menschen, die Risiken unterschätzen, die denken, dass das alles von den Medien und der Politik aufgebauscht wird. Sie halten sich für moderne Helden, wenn sie die Regeln verletzen. Aber lassen Sie es mich sagen, sie sind Idioten in der Art, wie sie sich verhalten.
On est, je le dis, un imbécile dans son comportement.
Mit 135 Euro Bußgeld sollen die Menschen von derartigem Verhalten abgehalten werden. Doch ob das abschreckt, ist unklar, zumal die Nervenprobe noch andauern könnte. Der Innenminister stellte in Aussicht, dass die Ausgehsperre über die vorerst 15 Tage lange Dauer verlängert werden könnte. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte legte sich in einem Zeitungsinterview bereits fest, die Ausgangssperre in seinem Land müsse über den 3. April hinaus verlängert werden. Die drastischen Mittel sollen dazu dienen, das Virus zu stoppen, doch die Zahlen steigen. In Spanien ist die Zahl der Virustoten binnen eines Tages um knapp 200 auf 767 sprunghaft angestiegen. Einen Rekord meldet auch Belgien. 309 Neuinfektionen, so viele wie noch nie an einem Tag. Von einem ähnlichen Trend sprach heute auch Österreichs Gesundheitsminister Rudolf Anschober.
Wir stehen heute bei 1843 Erkrankungen. Das ist ein Plus von 25% im Vergleich zu gestern. Wir hatten am 10. März in Summe 182 Erkrankungen. Und wir haben heute über 1800.
Nicht nur in Festland Europa schlägt die Corona-Krise um sich. Auch auf der britischen Insel. Die Zahl der Toten durch das Coronavirus ist in England auf 128 gestiegen. London hat Teile der U-Bahn stillgelegt, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Möglicherweise könnte die Metropole in den nächsten Tagen zur Sperrzone erklärt werden. Kaum vorstellbar, dass in dieser Situation auf der anderen Seite des Ärmelkanals daran zu denken sein könnte, am Vertrag über die künftigen Beziehungen mit der Europäischen Union weiterzuarbeiten. Die für diese Woche angesetzten Gespräche wurden vertagt. Obendrein hat sich EU-Chefunterhändler Michel Barnier mit dem Coronavirus selbst angesteckt. Immer wahrscheinlicher wird, dass die Briten die Verlängerung der Übergangsperiode dieses Jahr werden beantragen müssen, denn dass der Vertrag bis Ende des Jahres fertig wird, rückt in weite Ferne. Unterdessen bemühen sich Deutschland und Polen, die Lage auf den Autobahnen im Grenzgebiet in den Griff zu bekommen. Auch heute bildeten sich Dutzende Kilometer lange Staus in Richtung Polen. Warschau will mit einem neuen Verfahren der Grenzabfertigung dafür sorgen, dass die Staus abgebaut werden. Apropos Grenzen. Die Niederlande riegeln sich seit dem Abend für Nicht-EU-Bürger 30 Tage lang ab und setzen damit eine Vereinbarung der 27 EU-Staaten um. Auch in den Niederlanden, wo etwa Restaurants bisher nur freiwillig geschlossen werden, könnten noch strengere Maßnahmen folgen. Ministerpräsident Mark Rutte wollte sich heute in einem Supermarkt in Den Haag ein Bild von der Versorgungssituation machen und ist dabei unfreiwillig in den sozialen Netzwerken zum Thema geworden. Lässig entgegnete er einer Kundin: Wörtlich sagte Rutte, wir haben so viel Klopapier, wir können 10 Jahre kacken. Und er appellierte an die Bevölkerung:
Kijk um je heen, er is zoveel eten. Er is zoveel wc-papier in Nederland. Het is gewoon echt niet nodig.
Es gebe so viel zu essen und es gebe so viel Toilettenpapier. Hamstern sei echt nicht nötig.
Paul Vorreiter berichtete aus Brüssel. Und seit wenigen Minuten melden die Agenturen, dass in Italien im Laufe dieser Corona-Pandemie inzwischen 3.405 Menschen gestorben sind. Damit zählt Italien mehr Corona-Todesopfer als China. Italien also das Land mit den weltweit meisten Covid-19-Opfern. Und damit kommen wir um 18.32 Uhr noch einmal zurück nach Deutschland. Und da gab es heute noch weitere politische Entwicklungen, abgesehen von Corona. Die Sicherheitsbehörden bei uns haben nämlich nach wie vor die sogenannten Reichsbürger im Blick. Gegen eine dieser Gruppen lief heute eine bundesweite Razzia mit 400 Einsatzkräften. Auch so etwas ist also möglich in Zeiten einer Pandemie. Und der Bundesinnenminister hat dabei zum ersten Mal ein Verbot gegen eine solche Vereinigung verhängt. Gudula Geuter hat die Details.
Die Gruppe mit dem Namen Geeinte Deutsche Völker und Stämme ist die erste bundesweite Reichsbürgervereinigung, die zusammen mit ihrer Teilorganisation Osnabrücker Landmark verboten und aufgelöst wurde durch den Bundesinnenminister. Vor die Presse trat dann Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul.
Diese Leute leugnen die Legitimität der Bundesrepublik Deutschland. Sie verbreiten Propaganda, hetzen gegen Juden und Ausländer und bedrohen Menschen, die ihre Weltsicht nicht teilen.
Diese Weltsicht hätten die Mitglieder in Schriften und Seminaren verbreitet. Zur Bedrohung ergänzte der CDU-Politiker Reul:
Da werden Drohschreiben an Amtsträger geschrieben, Pseudo-Haftbefehle erstellt und Strafzahlungen eingefordert. Das alles soll der Einschüchterung dienen.
Bundesinnenminister Horst Seehofer betonte, man setze den Kampf gegen den Rechtsextremismus auch in Krisenzeiten unerbittlich fort. Für Rassismus und Antisemitismus, so der CSU-Politiker, ist in unserer Gesellschaft kein Millimeter Platz. In verbal aggressiven Schreiben, so sein Ministerium, habe die Gruppe den Empfängern mit Inhaftierung oder Sippenhaft gedroht. Ein selbsterklärtes höchstes Gericht der Reichsbürger drohte Regierungsmitgliedern mit Klagen wegen, Zitat, Zersetzung hoheitlicher Staatlichkeit. Am Morgen durchsuchten über 400 Einsatzkräfte Wohnungen von 21 führenden Mitgliedern in 10 Bundesländern. Reul sprach von einem engeren Kreis von 15 Mitgliedern und bundesweit etwa 120 Personen, die sich um sie gruppierten. Das Bundesministerium teilte mit, dass bei den Razzien Schusswaffen sichergestellt worden seien, Baseballschläger, Propagandamaterial sowie geringe Mengen Betäubungsmittel. Das Verbot als solches fand überwiegend Zustimmung, so in Berlin, von wo aus die Gruppe vorwiegend agiert haben soll. Innensenator Andreas Geisel betonte, niemand habe das Recht, Institutionen der Verfassung zu verachten und Menschen zu bedrohen, beleidigen und attackieren. Auch der FDP-Fraktionsvize im Bundestag, Stefan Thome, begrüßte das Verbot und drang auf Differenzierung.
Die Reichsbürgerszene insgesamt umfasst in Deutschland geschätzt 19.000 Personen, von denen knapp 1.000 als rechtsextrem und auch als gewaltorientiert eingestuft werden. Man muss also nicht die ganze Reichsbürgerszene jetzt als gewaltorientiert verbieten. Das ist auch schwierig, weil sich darunter auch viele Einzelpersonen befinden, viele Klein- oder Kleinstgruppierungen, denen man gar nicht so ohne weiteres Herr werden kann.
Dabei ist der Zungenschlag unterschiedlich. Auch Konstantin von Notz, Thomas Kollege von den Grünen, dringt auf genaue Prüfung. Seiner Ansicht nach war es höchste Zeit für die Maßnahme.
Die Bundesregierung hat das lange, lange schleifen lassen. Wenn man sich anguckt, was da läuft, Rassismus, Antisemitismus, strukturell und organisiert, dann gibt es dafür keinen Grund, dass der Staat sowas juristisch unterstützt.
Andere dringen noch deutlicher darauf, Reichsbürger ganz generell anders in den Blick zu nehmen. So die Innenpolitikerin der Grünen, Irene Mihalic. Reichsbürger müssten konsequent als rechtsextrem eingestuft werden, forderte sie. Dass das noch nicht geschehe, führe zu analytischen Verzerrungen. Und auch Benjamin Strasser, FDP, sprach von einer künstlichen Unterscheidung zwischen Reichsbürgern und Rechtsextremisten. Weiteres hartes Vorgehen, so Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, muss und wird folgen. Die Reichsbürgerszene sei groß und verfüge über viele Waffen. Die, so die SPD-Politikerin, müssten konsequent entzogen werden.
Gudula Geuter, und wir bleiben beim wachsenden Problem des Rechtsextremismus. Der sogenannte Flügel der AfD ist seit wenigen Tagen ganz offiziell ein Beobachtungsfall für den Verfassungsschutz. Er wird als rechtsextrem eingeschätzt. Das sorgt innerhalb der Partei inzwischen für zunehmend Unruhe und Nervosität, auch weil wegen dieser Entwicklung viele Mitglieder schon ausgetreten sind. Und immer mehr AfD-Politiker fordern inzwischen eine Auflösung des Flügels. Nadine Lindner.
Ganz Deutschland kämpft gegen Corona, die AfD hingegen kämpft mit sich selbst. Wieder einmal geht es um die Rolle des völkischen Flügels innerhalb der Partei. Aus Nordrhein-Westfalen kommt nun deutliche Kritik. In einem Brief, sowohl an den Bundesvorstand als auch an die Mitglieder, fordert Landessprecher Rüdiger Lukassen die AfD-Spitze auf, den Flügel vollständig aufzulösen. Der Flügel sei nicht in die Partei integrierbar und mache erfolgsversprechende Wahlergebnisse zunichte. Mit der Auflösung des Flügels solle endlich wieder Ruhe in die Partei einkehren und die Austrittswelle gestoppt werden. Wie groß die Austrittswelle ist, schrieb Lukassen jedoch nicht. Im Kern geht es dabei immer wieder um die Frage, wie die Partei mit der Einstufung des Flügels als rechtsextrem umgehen soll. In der vergangenen Woche hatte Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang verkündet:
Heute teile ich Ihnen mit, dass wir den Flügel als erwiesen extremistische Bestrebung eingestuft haben. Das heißt, die bisherigen verfassungsfeindlichen Anhaltspunkte haben sich zur Gewissheit verdichtet.
Außerdem wird der gesamte Thüringer Landesverband als Verdachtsfall geführt. Der innerparteiliche Druck in der AfD steigt. Unter anderem geht es um Äußerungen wie diese von Björn Höcke bei einer Parteiveranstaltung in Sachsen-Anhalt. Höcke mit einer Kampfansage an innerparteiliche Kritiker.
Die nicht in der Lage sind, das Wichtigste zu leben, was wir zu leisten haben, nämlich die Einheit, dass die allmählich auch mal ausgeschwitzt werden.
Das sei unerträglich, findet Uwe Junge, Chef der Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz. Er erwarte harte Ordnungsmaßnahmen gegen Höcke durch den Bundesvorstand. Davon mache Junge sein weiteres Engagement abhängig. Andreas Wolf, AfD-Politiker aus Hamburg und Mitglied im Bundesvorstand, hatte schon vor einigen Tagen den Flügel aufgefordert, seine Strukturen offenzulegen. Die AfD sei wegen dem Flügel ernsthaft in Gefahr. Höcke mache die AfD für viele Wähler im Westen unwählbar. Der Verfassungsschutz geht von 7000 Mitgliedern aus, was knapp einem Viertel entspricht. Der Flügel ist jedoch ein loser Zusammenschluss. Formelle Mitgliederlisten gibt es nicht. Auch der zweite Frontmann des Flügels, der Brandenburger Parteichef Andreas Kalbitz, steht in der Kritik. Wie der Spiegel berichtet, geht der Verfassungsschutz davon aus, dass Kalbitz bzw. seine Familie Mitglied in der Heimattreuen Deutschen Jugend war. Eine Gruppierung, die 2009 verboten wurde, weil sie Kinder nationalsozialistisches Gedankengut einimpfen wollte. Kalbitz widerspricht. Pikant: Die HDJ steht auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. Uwe Junge fordert deshalb die Löschung von Kalbitz' Parteimitgliedschaft wegen lückenhafter Angaben. Die Reaktionen aus der Partei auf die jüngsten Forderungen aus Nordrhein-Westfalen nach Auflösung des Flügels sind spärlich. Die hessische Bundestagsabgeordnete Johanna Kotar äußerte sich via Twitter. Der Brief sei ein gutes Zeichen, der Bundesvorstand habe dem Treiben des Flügels lange genug zugesehen. Eine Interviewanfrage des Deutschlandfunks lehnte Kotar jedoch ab. Björn Höcke hingegen äußerte sich via Facebook. Ohne direkt auf den Brief aus NRW einzugehen, dankte er allen Unterstützern, die standhaft blieben. Die Stimmung in der AfD sei mittlerweile so angespannt wie 2015, kurz vor der Abwahl Bernd Lucke's, heißt es aus Vorstandskreisen. Wie geht es weiter? Morgen kommt der Bundesvorstand in Berlin zusammen. Dann soll auch über die Vorwürfe gegen Höcke und Kalbitz gesprochen werden. Doch ob es dann wirklich eine Entscheidung oder gar Sanktionen gegen den Flügel gibt, ist fraglich. Beim letzten Parteitag in Braunschweig wurden fast alle bisherigen Flügelgegner abgestraft und sind nicht mehr im Vorstand vertreten.
Nadine Lindner, am Ende dieser Information am Abend. Vielen Dank bis hierher für Ihr Interesse. Mein Name ist Tobias Armbruster.